Guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, hier zu sein. Ich werde mir meine Uhr mal stellen, weil jemand hat mal gesagt, du darfst über alles predigen, aber nicht über 20 Minuten. Und da ich in der Gefahr stehe, zu viel zu reden, mache ich mir das mehr hin. Schön, dass ich heute Morgen hier sein darf. Ich stelle euch jetzt mal eine Frage. Warum seid ihr heute Morgen eigentlich mit Kleidung hierher gekommen? Warum nicht einfach so, wie der Herr euch schuf und gutes Essen euch formte? Und gerade bei dem Gedanken kommt zwar ein Gelächel, und ich bin auch sehr froh, dass es Hersteller von Kleidung gibt, die meine horizontalen Benachteiligungen überdecken. Die möchte ich nämlich keinem so live zeigen. Und es gibt verschiedene Gründe, warum wir Kleidung anziehen. Das eine ist natürlich, dass wir uns wärmen wollen, aber ich glaube, das ist nicht der Hauptgrund. Wir ziehen uns an, um vielleicht gut auszusehen. Denken wir jedenfalls manchmal, dass wir dann gut aussehen. Wir ziehen an, um Dinge zu betonen oder andere Dinge eher nicht zu betonen. Und Kleidung ist eine clevere Sache, weil sie uns hilft zu entscheiden, was andere sehen sollen und was andere nicht sehen sollen. Konkret könnte man das sagen, wir können mit Kleidung etwas hervorheben, wir können etwas kaschieren, wir können uns darstellen, wir können uns schützen und wir können auch ein Stück weit verstecken. Es kommt ein ganz wichtiger Punkt, das funktioniert nur beim Menschen. Und vor Gott funktioniert das überhaupt nicht. Und das ist so der Grund, den man im Psalm 139 sieht. Wir können uns vor Gott nicht verstecken. Und wir lassen uns mal einfach durch diesen Psalm durchgehen, um zu gucken, was da drin steckt. In den Versen 1 und 2 lesen wir, Herr, du hast mich durch und durch erforscht. Du kennst mich ganz genau. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Und du kennst meine Gedanken von fern. Ist das für euch erschreckend, dass Gott euch vollständig kennt? Ich bin manchmal froh, dass andere Menschen mich nicht vollständig kennen, dass ich die Möglichkeit habe, Dinge zu verstecken, die jemand anders nicht so sehen soll. Weil nicht alle Dinge an mir oder in mir sind es würdig zu zeigen. Aber bei Gott ist das völlig egal. Er sieht das. Und es ist auch vor ihm nicht möglich, irgendeinen Teil zu verstecken. Du kannst einen Teil von deinem Ehepartner vor deinem Ehepartner verstecken. Du kannst Teile von Freunden aus der Gemeinde oder von guten sonstigen Freunden verstecken. Aber vor Gott kannst du nichts verstecken. Und er kennt alle meine Gedanken, die guten wie auch die schlechten. Und er kennt auch deine Sorgen und deine Hoffnung, beides. Es heißt dann weiter in Vers 3 und 4, ob ich gehe oder liege, du siehst mich, mein ganzes Leben ist dir vertraut. Noch ehe ich ein Wort auf die Zunge nehme, hast du es schon erkannt. Gott sieht auch gerade, wenn du niedergeschlagen bist oder wenn du Sorgen hast. Und Gott sieht auch, wenn du dich gerade über was freust. Und das Erschreckende ist, er weiß schon, was ich sagen will, bevor andere Leute akustisch den Ton hören, den ich über meine Lippen bringe. Weiß Gott schon, was du sagen willst. Das finde ich erschreckend. Und er kennt auch die Motivation hinter unseren Worten. Er weiß, ob wir so reden, wie es Menschen gefällt oder ob das, was da rauskommt, aus unserem geistlichen Herz kommt. Wir können das, und ich kann jedenfalls relativ gut reden. Und ich glaube, wenn ich es wollte, würde keiner von euch merken, ob ich gerade vom Geist erfüllt bin, weil ich das einfach mit guten Worten kaschieren könnte. Oder ob das wirklich kommt, weil ich gerade für den Herrn brenne. Wir können das auch als fromme Leute sehr gut, dass wir das eine oder andere, weil wir es auch so gelernt haben, wir kennen dieses fromme Kananäisch, wir können unglaublich toll reden, aber es sagt nichts über unser Innerstes aus. Jedenfalls für den Gegenüber nicht. Aber Gott weiß, aus welcher Motivation wir gerade etwas reden. Wenn wir gerade mit einem anderen Menschen reden, er weiß, aus welcher Motivation wir das tun, ob wir diesem Menschen gefallen wollen oder ob wir diesen Menschen dienen wollen. Das ist Gott einfach bekannt. Und das ist zum einen Teil gut und zum anderen Teil prüft es mich auch immer wieder, Und ich habe mich das ein oder andere Mal schon ertappt, wo ich gesagt habe, oh hey, das hier war gerade eine fromme Show. Ja? Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht. Mir passiert das ab und zu schon mal. Von allen Seiten umgibst du mich, Vers 5 und 6. Du hältst deine Hand über mir, dass du mich so genau kennst, übersteigt mein Verstehen. Es gibt Bibelübersetzer, die haben diesen Vers mal anders übersetzt. Den kann man auch aus dem Hebräischen anders übersetzen. Und zwar schreibt dieser Vers, von allen Seiten bedrängst du mich und deine Faust liegt schwer auf mir. Wie empfindest du das, dass Gott allgegenwärtig um dich herum ist? Empfindest du das, dass Gott dich bedrängt, dass du eingeengt bist und dass so seine Gesetze und sein Wort so schwer auf dir liegt und du das irgendwie überhaupt nicht auf die Kante kriegst, das alles umzusetzen? Oder hast du dieses Bild von diesem Gott, der ständig um dich ist und der seine Hand über dir hält und dich beschützt? Oft ist das Bild, was wir vom Vater im Himmel haben, geprägt von dem, wie unser Vater uns das vorgelebt hat. Und ich muss sagen, ich bin froh, einen Vater gehabt zu haben, der mich nicht von allen Seiten bedrängt hat und seine Faust auf mir liegen lassen hat, sondern ich glaube, dass ich dadurch ein Vaterbild kriegen konnte, zu sagen, da ist ein Vater, der kümmert sich um mich und der beschützt mich in den Situationen, wo ich mich selbst nicht beschützen kann. Und das ist auch nicht mit diesem Gott zu vergleichen, den, ich weiß nicht, wer von euch das Lied von Bette Midler kennt, From a Distance, wo Bette Midler singt, From a Distance, God is watching us. Also so von der Ferne guckt Gott so auf mich runter und ich bin zwar hier unten alleine und er guckt so auf mich und wir kennen noch das alte Kinderlied, was meiner Ansicht nach völlig verboten gehört. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel schaut darauf auf dich. Pass auf, kleine Hand. Ja? Und so diesen Gott, der sagt, hier, da ist einer, der guckt genau, was du tust. Das hat für mich ein Gottesbild vermittelt. Pass hier auf, du, was du tust. Da guckt jemand auf dich und es könnte auch sein, du kriegst dann eine. Aber das ist nicht der Gott, den David hier beschreibt. Er sagt, du umgibst mich. Er guckt nicht von der Distanz raus, sondern er sucht unsere Nähe. Selbst Gott sucht unsere Nähe, obwohl wir eigentlich gar nicht würdig sind von seinem Wesen und unserem Wesen, dass er unsere Nähe suchen würde. Ja, aber er hat das innere Bedürfnis, immer wieder unsere Nähe zu suchen. Auch wenn wir versagen, auch wenn wir die Karre in den Dreck gefahren hat, ist es immer wieder Gott, der auf uns zukommt. Und das muss so eine Liebe sein. Überlegt euch mal, er selbst kümmert sich auch noch um das, was wir verbockt haben. Er hätte das nicht nötig gehabt. Er gibt seinen eigenen Sohn, schickt ihn hier runter und sagt, wir müssen das Problem lösen, was die Menschen selbst verursacht haben. Das ist der Gott, der dich ständig umgibt. Das hat nichts mit einem Gott zu tun, der von oben prügelt. Sondern der sucht deine Nähe, weil er will und weil er weiß, dass du in seiner Gegenwart heil wirst. Deswegen sucht er deine Nähe. Wir laufen immer wieder von Gott weg und deswegen läuft Gott uns hinterher. Das finde ich unglaublich ermutigend. Und seit Jesus auferstanden ist, haben wir als Kinder Gottes die Möglichkeit, noch näher an Gott dran zu sein. Früher mussten die Leute in den Tempel gehen, um Gott zu begegnen. Und heute sind die, die ihr Leben Jesus gegeben hat, ein Tempel Gottes. Das heißt, Gott wohnt in uns. Er ist nicht nur um uns rum, nicht nur über uns, der wohnt sogar in uns. Ist dir das eigentlich so bewusst, dass Gott, der allmächtige Gott, in dir wohnt, wenn du sein Kind bist? Mir ist das manchmal nicht so bewusst. Es gibt keinen Ort ohne Gott. Vers 7 bis 12. Wohin könnte ich gehen, um dir zu entkommen? Wohin fliehen, wo du mich nicht siehst? Steige ich hinauf in den Himmel? Du bist da. Lege ich mich ins Totenreich? Auch dort bist du. Fliege ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder ans äußerste Ende des Meeres, auch dort wirst du mich führen. Deine Hand lässt mich nicht los. Sage ich, Finsternis soll mich bedecken, das Licht um mich herum werde Nacht, so ist auch die Finsternis für dich nicht dunkel und die Nacht leuchtet wie ein Tag. Diese Allgegenwärtigkeit Gottes, die ist zum einen Teil erschreckend und auf der anderen Seite auch beruhigend, weil wie oft laufen wir weg? Wir haben es am Beispiel vom verlorenen Sohn gesehen. Da entscheidet sich jemand wegzulaufen und sagen, ich mache das jetzt mal alleine. Und trotzdem sind die Gedanken von dem Vater so ständig bei seinem Sohn, dass er sogar schon wartet, bis er zurückkommt. Und hier in dem Psalm wird uns nochmal so deutlich, wie David sagt, egal wo ich hingehe, egal in welche Ecke ich fliehe, egal auf was für düsteres Zeug ich mich einlasse, trotzdem ist Gott schon da. Und es gibt keinen Ort, wo ich hinfliehen könnte. Und es gibt auch kein Elend, was mir passieren könnte, wo Gott nicht schon da wäre. Ja? Und ich finde das so klasse, Sammy, auch dein Papa, egal wo das jetzt hingeht, es gibt keinen Platz, wo Gott nicht schon da wäre. Und das finde ich einfach, das berührt mich, weil ich weiß nicht, was in meinem Leben noch auf mich zukommt, welche Krankheiten, welches Elend, was auch immer, wie es wirtschaftlich mit meiner Firma weitergeht. Ich weiß aber, Gott ist schon da. Und den Weg, den ich dahin gehe oder den Weg, den ich gehen muss, den geht Gott mit mir. Ich finde es auch so interessant, dass David diesen Psalm in Du-Form schreibt. Er könnte ja auch sagen, du Gott hast uns geschaffen, du hast uns zusammengefügt oder du bist schon überall. Nein, er wendet die Du-Form an, weil er weiß, er hat eine persönliche Beziehung mit diesem Gott. Und wir wissen, dass der Heilige Geist auf David war. Und er schreibt in einem anderen Vers, nimm diesen Geist nicht von mir, weil er genau weiß, wenn dieser Geist weggeht, dann ist diese Gegenwart Gottes nicht mehr so in der Form spürbar. Da haben wir es heute besser. Erkennt auch deine Motive. Deine Motive im Alltag, in der Gemeinde. Er kennt auch die Gründe deiner Aktivitäten. Er weiß, ob du Dinge tust, um Menschen zu gefallen oder ob du Dinge tust, um Gott zu gefallen. Das ist auch mal so ein kleiner Prüffaktor, wenn man irgendwas auch in Gemeinde oder sonst irgendwo macht, zu sagen, aus welcher Motivation mache ich das? Mache ich das aus der Liebe zu meinem Herrn oder mache ich das, weil ich vielleicht irgendwie auf Lob aus bin? Das passiert mir schon mal, bin ich völlig in Gefahr, weil ich von meinem Charakter ein Typ bin, der sich grundsätzlich immer in den Mittelpunkt drängt. Und außerhalb des Mittelpunkts fühle ich mich nicht wohl. Und dann ist eben manchmal für mich auch die Frage, warum tue ich das gerade? Tue ich das gerade, weil ich im Mittelpunkt sein will oder möchte ich Jesus in den Mittelpunkt stellen? Und das ist für mich ein ganz schmaler Grat, da muss ich persönlich ganz arg aufpassen. Vers 13 bis 16. Du hast mich geschaffen mit Leib und Geist. Du hast mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Schon als ich im Verborgenen entstand, war ich dir nicht verborgen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Und da ist eine ganz wichtige Sache. Gott hat dich als ein Unikat geschaffen. Du bist nicht einer von vielen Modellen. Manchmal feiert man das so, der eine millionste Kunde oder das millionste Auto, was vom Band gelaufen ist. Ich habe nächste Woche das Privileg, im Nationalen Automuseum zu reden. Ich werde über ein Fahrzeug reden. Man verbindet dann immer eine Andacht mit einem bestimmten Auto. Und ich werde über ein Auto reden, was nur einmal gebaut worden ist. Es hatte nur einen Zweck, um einen Reifen zu testen, ob er 350 km aushält. Dafür wurde ein Auto gebaut, was heute 11 Millionen kostet, ungefähr. Völlig irre für mich. Aber das zeigt mir, es gibt Unikate, die gibt es nur einmal. Und jeder von uns, der hier sitzt, ist ein Unikat. Es gibt uns nicht zweimal, nicht in der Konstellation, nicht mit dem Portfolio der Gaben und Fähigkeiten. Jeder einzigartig. Wir sehen alle anders aus und wir haben dann noch unterschiedliche Begabungen. Finde ich völlig krass, dass Gott sich bei der Menge von Menschen jeden Einzelnen ausdenkt. Das zeigt das Interesse an Gott, an dir als einzelne Person. Und ich glaube, wenn hier steht, dass er uns wunderbar gemacht hat, wenn du in die Schöpfungsgeschichte guckst, dann steht immer, und Gott sah, dass es gut war. Und ich glaube, in dem Moment, wo du auf die Welt gekommen bist, hat Gott gesagt, es ist gut so. Das heißt, wenn du dich vielleicht auch nicht wertvoll fühlst und vielleicht deine Familiengeschichte oder was auch immer schiefgelaufen ist oder man dir gesagt hat, du kannst nichts, du bist nichts, Gott sagt, es war gut. Das finde ich interessant, wenn der Schöpfer dieser Erde, und guckt euch mal um, was der alles Tolles geschaffen hat, wenn der über dir sagt, es ist gut, dann lass dir von niemand anders einreden, dass es nicht gut ist. Und er hat dir Gaben und Fähigkeiten mit auf diese Welt gegeben. Und wenn du sagst, ich kann nichts, dann strafst du den Schöpfer einen Lügner. Jeder kann was. Und manchmal ist es einfach so, dass wir es noch nicht rausgefunden haben, was wir können. Aber du hast irgendwas, was jemand anders braucht. Und das geht dann weiter, wenn wir uns bekehren, dann lesen wir in der Bibel, dass Gott uns durch seinen Geist mit Gaben ausstattet. Die bekommen wir erst dann, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir den Heiligen Geist bekommen haben. Dann bekommen wir ein extra Portfolio an Gaben, was wir noch nicht hatten, als wir noch keine Christen waren. Und auch das gilt es zu entdecken. Und ich habe das sehr oft gehört in der Gemeinde, dass Leute sagen, ich kann auch außerbären. Das ist keine biblische Aussage. Du hast was in dir. Fang an, es zu entdecken. Und dann heißt es weiter, wie unbegreiflich sind deine Gedanken für mich, Gott, wie gewaltig ist ihre Zahl. Wollte ich sie zählen, es wäre mehr als der Sand. Komme ich ans Ende, bin ich immer noch bei dir. Ja, hier steht, du bist nicht einer unter vielen Milliarden. Du bist jemand, wo Gott ständig drüber nachdenkt. Kannst du dir vorstellen, dass Gott 24 Stunden am Tag über dich nachdenkt? Und das führt mich doch irgendwie dazu hin, wenn dieser Gott über mich nachdenkt, führt mich das eigentlich dahin zu sein, warum denke ich eigentlich so wenig über ihn nach? Warum versuche ich die Dinge alle oft alleine zu wuppen? Ob es mein Alltag ist, ob es meine Ehe ist, ob es meine Freundschaften sind, ob es die ganzen Dinge sind. Warum versuche ich das eigentlich immer alleine, wenn dieser Gott rund um die Uhr über mich nachdenkt und es gut mit mir meint? Verrückt. Und wenn Gott über dich nachdenkt, dann hat er auch irgendwie was mit dir vor. Er hat dich nicht ohne Grund geschaffen. Du bist nicht ohne Grund auf dieser Welt. Und ich finde es interessant, dass wir uns immer wieder ermutigen dürfen, darüber nachzudenken. Gott, was hast du denn eigentlich mit mir vor? Warum hast du mich denn eigentlich mit diesem Portfolio von Gaben ausgestattet? Warum hast du mir Gaben des Geistes gegeben, als ich mich bekehrt habe? Was soll ich damit tun? Und jetzt kommt ein Teil in diesem Psalm. Ich glaube, ihr habt schon alle sehr viele Lieder gehört über Psalm 139. Nehme ich auch Flügel des Morgenrußes und flöge ans äußerste Meer. Das sind ganz tolle Lieder. Aber die Verse 19 bis 22 kommen in keinem einzigen dieser Lieder vor, weil sie eigentlich ein bisschen schwierig sind. Da steht drin, Gott, bring doch die Menschen zur Strecke, die sich dir widersetzen. Ich hasse alle, die dich hassen. Sie sind mir zu Feinden geworden. Und hier kommt kurz der Mensch David zum Vorschein, der sagt, wir wissen auch nicht, ich habe das mal nachgeforscht, es gibt keine zeitliche Einordnung, wann dieser Psalm in welcher Lebenssituation von David geschrieben worden ist. Ob das da war, wo er von Saul verfolgt wurde oder was auch immer. Er hat auf jeden Fall ein Problem mit seinen Feinden. Und er sagt, ich hasse alle, die dich hassen. Und er ist auch so ehrlich, dass er das vor Gott ausspricht. Ich darf auch so ehrlich sein, wenn mich jemand triggert in meinem Umfeld und wenn ich mich von jemandem ungerecht behandelt fühle, wenn sich auch jemand an mir versündigt hat, und ich gerade keine Liebe für ihn empfinden kann, dann darf ich das Gott auch genau so sagen. Weil ich nackt vor ihm stehe. Ich kann nichts für ihn. Gott weiß das doch sowieso, was du über den anderen denkst. Warum sagst du es ihm nicht einfach mal? Sagst hier, ich weiß, dass das irgendwie gerade nicht richtig ist, wie ich über den denke und was in mir abgeht, wenn diese Person mir in den Kopf geht. Aber Gott, ich sag dir das einfach, weil du der Einzige bist, der es verändern kann. Ich schaff's aus meiner eigenen Kraft nicht. Und wenn wir weiter in der Bibel lesen, sehen wir, dass die Bibel uns immer auffordert, zu unterscheiden, ob wir, ich will es noch anders sagen, die Bibel sagt sogar was anderes, dass wir keine Menschen hassen sollen, dass wir selbst unsere Feinde nicht hassen sollen, sondern wir sind aufgerufen, unsere Feinde zu lieben, für sie zu beten, sie zu segnen. Und die Frage, die sich hier stellt, wer ist denn hier eigentlich unser Feind? Ist das der Mensch, der gerade Dinge tut, die uns wehtun, die uns nicht gefallen? Oder ist es gerade der Widersacher Gottes, der nichts Besseres im Sinn hat, als genau die Gemeinschaft zwischen uns auseinanderzubringen? Das ist völlig egal, ob wir uns über theologische Fragen auseinandersetzen, ob wir in irgendeinem anderen Kontext miteinander aneinander geraten. Wir müssen uns immer fragen, ist das der Mensch, der das da gerade macht, oder ist es der Feind, der gerade versucht, diese Gemeinde hier durcheinander zu bringen und auch in die Gemeinde, die ich gehe. Es ist der, der sagt, wenn die sich miteinander beschäftigen, wenn die sich untereinander die Birne einhauen, in dem Moment sind sie nicht in der Lage, Licht und Salz nach außen zu sein. Und das ist das größte Ziel vom Feind, uns als Gemeinde und als Kinder Gottes durcheinander zu bringen. Und immer wenn sowas in uns hochkommt, lasst uns in Zukunft vielleicht mal drüber nachdenken, wer agiert denn hier gerade? Wer agiert denn hier? Und lasse ich das zu? Deswegen sagt Gott auch, dass wir für unsere Feinde beten sollen und sie segnen sollen. Ich habe das beim letzten Gottesdienst gesagt, dass mich aus der Gemeinde jemand mal, dass der ganz übles Zeug über mich erzählt hat und ich mich dann entschieden habe, für ihn zu beten und ihn zu segnen. Und wir sind heute gute Freunde geworden, da habe ich persönlich nichts mit zu tun gehabt. Ich habe eine Situation, die ist noch gar nicht so lange her. Wir haben ein Spendendinner veranstaltet. Und das Ziel des Spendendinners sollte sein, dass wir für einen Verein in Herborn mit dem Erlös von Essen und Getränken einfach eine ordentliche Summe zusammenkriegen. Und ich als Verantwortlicher für den Abend habe mit meinem Trauzeuge noch ein schönes Konzert gemacht. Nach jedem Lied gab es auch noch schönen Applaus. Und ich habe völlig vergessen, die Leute hinten in der Küche zu loben. Und einfach der Mannschaft zu sagen, dass die den Abend hier eigentlich das gute Essen gezaubert haben. Und ich habe gemerkt, dass ein guter Freund von mir, dem das Spaß gemacht hat, ein Riesenproblem damit bekommen hat. Und der da, gelinde gesagt, nicht mehr so gut auf mich zu sprechen war. Und jetzt hätte ich zwei Möglichkeiten gehabt. Ich hätte sagen können, ja, also wenn man jetzt hier persönliches Lob will, wir haben das doch heute Abend für ihn heimgemacht. Da war doch persönliches Lob gar nicht so wichtig und das war doch von vornherein klar, dass wir hier was Gemeinnütziges machen. Und nee, ich habe dann irgendwie gemerkt, das ist nicht in Ordnung. Und ich habe ihm dann einen Brief geschrieben und habe mich dafür entschuldigt, dass ich das nicht erwähnt habe und dass eigentlich Sie als Mannschaft hinten zu dem mega Gelingen des Abends beigetragen haben und dass ich mir wünschen würde, dass wir uns deswegen nicht in die Haare kriegen. Und dann kam er am nächsten Dienstag auf mich zu und sagte nochmal, komm mal her, Jung, lass dich mal drücken. Alles ist wieder gut. Boah, da fällt dir was vom Herzen runter, wenn du sagen kannst, alles ist wieder gut, wenn wir so ehrlich miteinander sind. Und es passiert einfach, dass wir uns einfach auch mal Dinge an den Kopf werfen oder dass wir einen schnellen Spruch rausgehauen haben und der andere eingeschnappt ist. Und ich sage euch eins, kehrt das nicht unter den Teppich. Bei Gott gibt es keinen Teppich. Der kehrt nichts darunter, der deckt auf. Und wenn du in deiner Beziehung zu Jesus weiterkommen willst, dann wird das erst dann geschehen, wenn du die Dinge geklärt hast. Weil Gott kein Mensch ist, der Unvergebenheit und Chaos zulässt, sondern er will dich wieder in diesen Frieden reinführen. Ich weiß nicht, ob du so Situationen gerade hast, aber fang an damit zu sagen, wer ist der Feind? Was will der Feind von mir, was ich tue? Und was will Gott, was ich tue? Und eins muss ganz klar sein, da wo der Feind dich hinführt, da ist Unvergebenheit, da ist Dunkelheit, da ist alles, was Elend ist. Und da, wo Gott dich hinführt, da ist Friede, da ist Freiheit und da ist ein weites Land, wo du weitergehen kannst und wo du weiter strahlen kannst. Denn wenn du das nicht klärst, wird dein Licht nicht strahlen. Du kannst nicht in Verbitterheit und Unvergebenheit strahlen. Das funktioniert nicht. Ich ermutige dich, Dinge anzupacken und auch Dinge, sagen wir mal, nicht unter den Teppich zu kehren. Und manchmal... Und das finde ich interessant. Manchmal ist es so, dass du gar nicht weißt, warum hat der andere denn was gesagt? Ich habe meine Frau heute Morgen gefragt, ob ich das Beispiel nennen darf. Ist auch eigentlich gar nicht so schlimm. Meine Mutter hatte die Angewohnheit, sich Dinge zu kaufen, die sie gerne mochte. Also mal ein Joghurt mit Ananas oder keine Ahnung. Und der stand dann im Kühlschrank. Und dann gab es den Satz, das habe ich für mich gekauft. Das hat dazu geführt, dass der Rest der Familie große Angst hatte, irgendwas aus dem Kühlschrank zu nehmen, weil es hätte ja sein können, unsere Mutter hat sich das für sich gekauft. Also fragte man immer, darf ich das aus dem Kühlschrank nehmen? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manche lachen. Und ich habe mir geschworen, wenn ich einmal einen eigenen Haushalt und eine eigene Familie habe, dann ist das, was im Kühlschrank ist, allgemeingut für alle. Und sollte jemand etwas Spezielles haben, soll er sich einen Spind kaufen, aber nicht der Kühlschrank, wo ich jeden Tag dran gehe. Folgende Situation passiert, meine Frau kommt vom Einkaufen und hat ein Päckchen getrocknete Cranberries, die sie wahrscheinlich auf einen Salat streuen wollte. Und ich hatte noch nie getrocknete Cranberries gegessen. Ich mache das Päckchen auf, nehme mir zwei raus, da sagt meine Frau mir, das habe ich mir gekauft. Die Lampe ging an und dann habe ich einen Spruch rausgehauen und gesagt, ja, wenn das so ist, meine Frau ab diesem Zeitpunkt keinen Ton mehr mit mir gesprochen. Und ich wusste gar nicht, was habe ich denn falsch gemacht. Meine Frau hat auch dann vorgezogen, auf dem Sofa zu übernachten, mit Rückenschmerzen aufgewacht. Am nächsten Morgen sagt die, willst du dich nicht mal entschuldigen? Sagen, ich weiß nicht wofür. Und letztendlich kam raus, dass sie gedacht hat, naja, jetzt spielt er darauf an, dass ich, als ich studiert habe, noch kein Geld habe und er hier die ganze Renovierung von der Wohnung bezahlt hat und nach dem Motto, jetzt spielt er diese Karte aus. Und das war überhaupt nicht mein Gedanke, sondern ich hatte einen Trigger aus der Vergangenheit und es hatte mit dem, was sie über mich gedacht hat, überhaupt nichts zu tun und sie wusste auch gerne, was ich denke. Und als wir es ausgesprochen wurden, konnten wir drüber lachen. Und was wir daraus gelernt haben, ist, dass wir das in Zukunft anders handhaben. Wenn wir eine Meinungsverschiedenheit haben, reden wir gerade drüber. Und dann lassen wir das einfach nicht. Die Nacht war schon schlimm genug. Wir lassen das noch nicht eine Nacht und noch nicht zwei Nächte und noch nicht drei Nächte. Denn je länger du es aufhebst, desto schlimmer wird es werden. Also wenn die Bibel sagt, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen, klärt die Dinge zeitnah, denn sie werden nicht besser. Also David hat diesen Hals auf die Feinde. Und was ich an David so schätze, ist, dass er sagt, in dem nächsten Vers, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich auf einem falschen Weg bin und führe mich auf dem Weg zum Leben. Er hat selber gesagt, ich will jetzt meine Feinde hassen, aber sagt im Anschluss danach, prüfe mich, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Und ob es sich da lohnt, für zu kämpfen oder nicht. Ich darf noch eine Geschichte erzählen. Es ist so schön, Geschichten zu erzählen, weil die einfach aus dem Leben was bringen. Auch meine Frau und ich, ganz früh zusammen. Ich damals noch Frühstück vorbereitet, macht meine Frau, heute kann die auch viel besser. Aber ich habe damals noch, meine Frau sagt, oh, wir haben da noch gar keine Teller. Und dann habe ich den Spruch rausgehauen, darum steht es wahrscheinlich in der Schrift und ich will ihm eine Gehilfin machen. Wir hatten an diesem Tag sehr oft Bild ohne Ton und es entzündete sich die Diskussion daran, jetzt der Mann sei das Haupt der Frau und die Frau soll sich unterordnen und dann ging so eine Diskussion los. Und die konnten wir an dem Tag auch nicht klären, wir konnten die auch an dem Wochenende nicht klären. Und dann habe ich meinen guten Freund Mark Thomas, das war leider der Fackelträger in England, angerufen und sage ich, Mark, wie siehst du denn den Vers? Also ich wollte eigentlich Bestätigung haben, mit dem Motto, du siehst das doch eigentlich richtig. Und dann sagt er zu mir einen ganz wichtigen Satz. Dann sagt er zu mir, Margo, wir haben verschiedene Jobs. Dein Job ist es, deine Frau so zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und dein Job ist es nicht, deine Frau auf ihre Sache aufmerksam zu machen. Was ich hier merke, ist, selbst wenn uns jemand wirklich dumm kommt oder wenn jemand sich fühlt, als wäre er im Recht, es ist nicht deine Aufgabe, dein Recht durchzubuchsen, sondern deine Aufgabe ist, das zu tun, was der Herr von dir möchte. Und wenn der Herr sagt, vergebt einander, wenn der Herr sagt, jagt dem Frieden nach, dann setzt das nicht voraus, dass der andere das auch tut, sondern es setzt voraus, dass du dem Herrn hinterherläufst und dem Frieden nachjagst und du dem anderen vergebst, du den anderen segnest, du für den anderen betest. Es setzt nicht voraus, dass der andere sich erst ändert. Denn er wird sich vielleicht niemals ändern. Wie soll denn eure Beziehung und eure Situation in Zukunft sein, wenn der andere sich nicht ändert? Und da gehst du immer wieder hin, erforsche mich, Herr. Guck, wie ich es meine. Leite mich auf den rechten Weg. Der sagt nicht, Herr, durchforsche die Gedanken meines Kollegen, mit dem ich gerade Stress habe. Und sag ihm doch, wie er es zu meinen hat. Das steht da nicht. Da steht drin, sieh, ob ich auf einem falschen Weg bin und führe mich den Weg zum Leben. Und das ist so schön, um das nochmal zusammenzufassen. Wie schaffen wir das? Wir wissen auf der einen Seite, Gott kennt uns. Wir wissen auch auf der anderen Seite, es gibt Situationen, da bedrohen uns die Feinde. Und Gott kennt das alles, Gott weiß das alles. Und er lässt uns damit nicht alleine. Ich weiß nicht, wie eure Beziehung zum Heiligen Geist ist. Ich komme auch aus einer freievangelischen Gemeinde und bei uns wurde der Heilige Geist eigentlich immer so als eine Kraft bezeichnet. Aber ich weiß nicht, vielleicht war es in Steinbach ähnlich, es wurde aber nie so die Person des Heiligen Geistes nach vorne gestellt. Und wir sagen das relativ einfach, wir sagen, wir feiern unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir taufen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir wissen, der Heilige Geist ist eine Person, und das glauben wir auch als freie evangelische Gemeinden, und er ist Teil Gottes. Und wir wissen, dass man mit einer Person reden darf. Wir sehen es aber irgendwie nicht in der Bibel. Ja, das finde ich so schwierig. In der Bibel gibt es keinen Vers, wo man direkt mit dem Heiligen Geist kommuniziert. Und von daher ist das für uns auch schwierig zu sagen, darf man das überhaupt? Darf man den Heiligen Geist direkt ansprechen? Also grundsätzlich, wenn der Heilige Geist Gott ist, dann ist er Teil des allmächtigen, dreieinigen Gottes. Und dann darf ich mich natürlich mit ihm unterhalten. Die Frage ist, wie geht das? Und wir haben das übrigens als Gemeinden auch schon getan. Wir haben ein Lied aus 1726 gesungen. Da steht drin, O komm du Geist der Wahrheiten, kehre bei uns ein, verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein, gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, dass jegliche Getreue den Herrn bekennen kann. O du, den unser Größter Regent uns zugesagt, komm zu uns, werter Tröster, und mach uns unverzagt, gib uns in dieser schlaffen und glaubensarmen Zeit die scharf geschliffenen Waffen der ersten Christenheit. Unglaub und Torheit brüsten sich frecher jetzt als je. Darum musst du uns rüsten mit Waffen aus der Höhe. Du musst uns Kraft verleihen, Geduld uns Glaubenstreu und musst uns ganz befreien von aller Menschenscheu. Und dann heißt es in Strophe 7, du Heiliger Geist bereite ein Pfingstvers nah und fern, mit deiner Kraft begleite das Zeugnis von dem Herrn, öffne du die Herzen der Welt und uns den Mund, dass wir in Freud und Schmerzen das Heil ihr machen kund. Wir haben das in Liedform schon getan, dass wir dem Heiligen Geist eingeladen haben, uns Kraft zu geben, uns zu rüsten, uns Gott groß zu machen. Wir tun es aber oft im Alltag nicht. Und für mich ist das eine Selbstverständlichkeit geworden, weil Jesus sagt, als er geht, sagt er, ich werde gehen. Und es ist gut, dass ich gehe. Ich werde euch jemanden schicken. Der wird euer Anwalt sein, euer Tröster sein und der wird euch in alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und dieser Heilige Geist lebt in mir. Es ist schon mal schwierig, mit jemandem, der in mir lebt, nicht zu kommunizieren. Einfach zu sagen, wie wäre das, wenn du das mal tust, indem du sagst, Heiliger Geist, du siehst, wie es in mir aussieht. Du siehst, was in mir nicht in Ordnung ist. Du siehst, was auch in mir gerade schiefläuft, dass ich irgendwie mit meiner Beziehung zu Jesus nicht mehr klarkomme. Und du hast mich begabt mit Dingen. Die möchte ich gerne, dass die zur Entfaltung kommen, zur Ehre Gottes. Und zu sagen, Heiliger Geist, gib mir heute die Kraft, dass ich ein Licht für Jesus sein kann, dass der Vater im Himmel geehrt wird. Diese Kommunikation, Paulus wünscht uns in einem Brief die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, dass wir die nicht vernachlässigen sollen. Es geht auch hier nicht darüber, den Heiligen Geist über Jesus oder über den Vater zu stellen, da geht es gar nicht darum. Es geht einfach darum zu sagen, dieser Heilige Geist ist das Kraftpaket, was in dir wohnt. Dieser Heilige Geist gibt dir die Kraft, dem anderen zu vergeben. Dieser Heilige Geist deckt auf. Dieser Heilige Geist räumt auf. Und erlaube diesem Heiligen Geist, in dir völlig Wohnung zu nehmen, zur Ehre Gottes. Und das wünsche ich uns wirklich, dass wir das mehr und mehr entdecken. Auch ich habe da noch eine ganze lange Wegstrecke vor mir, weil das bei mir auch noch nicht so ist. Aber ich merke einfach, wenn ich ehrlich vor Gott komme, dann regeln sich Dinge. Und ich merke, wie es in mir aussieht, wenn ich diese Dinge aufs Abstellgleis stelle. Und ich wünsche uns und ich wünsche euch als Gemeinde und jedem Einzelnen von euch, dass ihr den Mut findet, bei euch anzufangen. Zu sagen, Herr, durchforsch mich, erkenn, wie ich es meine. Und dann werden sich Dinge in euch verändern. Vielleicht schenkt euch Gott auch einen anderen Blick für den anderen. Vielleicht deckt auch Gott Dinge in deinem Herzen auf, die du klären musst. Mach dich ehrlich vor Gott, du bist sowieso nackt vor Gott. Also mach dich ehrlich vor ihm und geh ins Zwiegespräch mit ihm und erlaube seinem Geist, der in dir wohnt, dass er dich verändert, dass er dir Kraft und auch den Mut schenkt, den du nicht hast. Ich bete noch für uns. Vater, ich danke dir ganz herzlich, dass du uns kennst, dass wir vor dir nichts verstecken müssen und dass wir einfach, dass du die einzige Person bist, vor der wir ehrlich sein können und von der wir auch nichts verstecken können. Das heißt, wir können so kommen, wie wir sind, weil du uns sowieso schon kennst. Du kennst uns schon länger, als wir uns selbst kennen, als wir uns selbst das erste Mal wahrgenommen haben. Du kennst uns schon, seit wir entstanden sind. Und da hast du schon einen guten Plan über uns gehabt, einen guten Gedanken über uns gehabt. Und da wusstest du schon, was du mit uns machen willst, wo du uns zugebrauchen willst. Und wir Menschen, ja, wir sind einfach noch nicht fertig. Trotzdem, dass dein Geist in uns lebt, fallen wir immer wieder auf die Nase. Der alte Adam kommt immer wieder durch. Und wie Luther es gesagt hat, ich ertränke täglich den alten Adam, aber das Aas kann schwimmen. Und das passiert uns, Herr, jeden Tag. Wir fallen jeden Tag wieder hin und wir wollen aber nicht liegen bleiben. Wir wollen uns wirklich dahin begeben, dass wir sagen, erforsch du uns, Gott. Guck, wie wir es meinen. Guck, auf welchem Platz wir gerade stehen bleiben, auf welchem Platz wir auch gerne jetzt stehen bleiben wollen, weil wir es gerade so wollen. Und du kannst uns dahin führen, du kannst uns in dieses freie Land führen, wo du uns hinhaben willst. Das ist nicht nur das freie Land, dass wir irgendwann mal im Himmel sein werden und es diese ganzen Dinge, die uns auf dieser Erde hier belasten, nicht mehr geben wird, sondern du willst uns auch hier schon in diese Freiheit führen, dass wir durch nichts gebunden sind, was der Feind uns in die Wege schmeißt. Wir wollen deinem Widersacher, dem Teufel, nicht erlauben, dass er Kontrolle über uns hat. Und da, wo das passiert ist, wollen wir dich einfach bitten, dass wir den Mut finden, das vor dich zu bringen, dass wir den Mut finden, Dinge zu klären, Dinge ehrlich anzusprechen und dass wir auch den anderen gegenüber sehen, mit dem wir vielleicht gerade ja, unseren Stress haben, dass auch in ihm du wohnst und dass auch du ihn umgibst. Lass uns auf uns gucken, lass uns nicht auf andere schauen und lass uns vor allen Dingen in allererster Linie auf dich schauen. Und wo das außer Blick gerät, Heiliger Geist, da wollen wir dich bitten, lenk unseren Blick auf Jesus. Denn Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wir wollen zur Ehre des Vaters leben und dafür brauchen wir, Heiliger Geist, deine Kraft und deine Korrektur und deine Weisheit. Ja, und so bitten wir dich einfach als dreieiniger Gott, dass du uns segnest und uns dahin führst, wo du uns haben willst. In Jesu Namen, Amen.